Guten Morgen. Gut, wie vorhin gesagt, finden wir uns gerade in einer Predigtserie über den Galaterbrief. Und jetzt sind wir im 5. Kapitel angekommen. Und ich lese die ersten 12 Verse. Galater Kapitel 5. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von Neuem das Joch der Knechtschaft auflegen. Hört, was ich, Paulus, euch sage. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich versichere noch einmal jedem, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Wenn ihr also durch das Gesetz gerecht werden wollt, dann habt ihr mit Christus nichts mehr zu tun. Ihr seid aus der Gnade herausgefallen. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Ihr wart auf dem richtigen Weg. Wer hat euch gehindert, weiter der Wahrheit zu folgen? Was man auch gesagt hat, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Doch im Glauben an den Herrn bin ich fest davon überzeugt, dass ihr keine andere Lehre annehmen werdet. Wer euch verwirrt, der wird das Urteil Gottes zu tragen haben. Wer es auch sei. Man behauptet sogar, dass ich selbst noch die Beschneidung verkündige. Warum? Warum, meine Brüder, werde ich dann verfolgt? Damit wäre ja das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Diese Leute, die Unruhe bei euch stiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen. Auch das ist Wort Gottes. Lass uns beten. Ja, Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der da ist, der gnädig ist und der nicht schweigt. Wir danken dir, dass du uns ansprichst. Und wir danken dir dafür, dass du einen Apostel zu den Heiden geschickt hast, der bereit war, leidenschaftlich einzutreten gegen jedes falsche Evangelium und die wahre, gute Nachricht zu verkündigen. Daher, wir danken dir für dieses Evangelium, das uns, ja, Herr, verändert hat und das uns Hoffnung schenkt. Das beten wir alles im Namen Jesu. Amen. Im Herbst 1959 entschied sich John Howard Griffin, ein Journalist aus Dallas, die Lebenssituation von Schwarzen in den US-Südstaaten zu forschen, und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Im Benehmen mit einem Hautarzt aus New Orleans nahm er das Medikament Methoxalin ein und er benutzt Hautcreme und saß bis zu 15 Stunden am Tag unter UV-Lampen, bis er seine Haut so verdunkelt hatte, dass er als Schwarze gelten konnte. Darauf trampte er 6 Wochen lang durch den amerikanischen Süden. Er durchkreuzte die Bundesstaaten Louisiana, Mississippi, Alabama und Georgia und schrieb alles, was er erlebte, in einem Tagebuch auf. Und dieses Tagebuch wurde dann später die Basis einer Serie von Artikeln in der schwarzen Zeitschrift Sepia sowie des Bestsellers Black Like Me, Schwarz wie ich. Griffin erfuhr, dass man die Schwierigkeiten im Leben von schwarzen Amerikanern zu der Zeit nicht übertrieb. Die Vorurteile, die man in seiner Gegenwart äußerte, die Beleidigungen, die Verachtung, manchmal sogar die sexuelle Belästigung, die er erleiden musste, die Schwierigkeiten, die er hatte, Alltagsbedürfnisse wie Essen und Obdach und Toilette zu befriedigen, weil die meisten Läden und Hotels und öffentlichen Toiletten nur Weißen zur Verfügung standen. Alles führte zur Überzeugung, dass er als Schwarzer, in seinen Worten, Bürger 10. Klasse war. Und das Erstaunliche an dieser Geschichte und etwas, was diese Geschichte von der Geschichte von Rachel Dolezal, die Jonathan letzte Woche erzählt hatte, Griffin hatte seine Hautfarbe geändert und er hat sich den Kopf rasiert. Ansonsten hat er gar nichts an sich geändert. Er hat keinen falschen Namen benutzt. Er hat seine normale Stimme, seinen normalen Akzent benutzt. Er hat nichts getan, um seine Gesichtszüge zu ändern. Und er hat niemanden angelogen. Er hatte ganz am Anfang dieses Projekts beschlossen, dass wenn ihn jemand fragt, wer er ist und wo er herkommt, dass er nur die Wahrheit erzählen würde. Und es war für ihn eindeutig, dass seine Hautfarbe wirklich der entscheidende Faktor war, wie er angesehen und wie er behandelt wurde. Im ganzen Galaterbrief geht es um die Frage, was unsere Beziehung zu Gott bestimmt. Paulus stellt die Frage in Kapitel 3, Vers 3 so. Er fragt die Galater, am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut. Erwartet ihr jetzt vom Fleisch die Vollendung? Ja, anders formuliert, was ist der entscheidende Faktor, wie Gott euch ansieht und behandelt? Ist es sein Geist, den ihr durch den Glauben empfangen habt? Oder ist es etwa der Zustand eurer Körper? Von Apostelgeschichte 15,1 wissen wir, dass es Leute gab, die sagten, wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden. Das heißt, egal ob ihr den Heiligen Geist habt. Egal, ob der Geist in euch wohnt oder nicht, wird Gott euch nicht bei ihm aufnehmen, weil die Männer unter euch noch Vorhäute haben, weil ihr Schweinefleisch noch esst, weil ihr die richtigen Festtage nicht feiert. Die sagten, wenn ihr keine Juden seid, dann nützt euch unser Messias gar nichts. Für Paulus ist es die dringende Frage, ob wir einen Gott anbeten, der Menschen aufgrund von äußerlichen Dingen ablehnt, sogar Menschen, in denen sein Heiliger Geist wohnt. Hat Gott gegenüber uns eine Haltung, wie es die Leute aus dem amerikanischen Süden zu John Howard Griffins Zeit gegenüber den Schwarzen hatten? Und Paulus antwortet, im ganzen Galaterbrief, ist sehr einfach. Keineswegs. Laut Paulus ist die Lehre dieser Beschneidungspartei hundertprozentig genau verkehrt. Wer sich beschneiden lässt, sagt Paulus, dem wird der Messias nichts nützen. Jetzt sind wir in Vers 2. Stattdessen wird man nur verpflichtet, das ganze Gesetz zu tun. Vers 3. Paulus hatte in Kapitel 3 über den versprochenen Nachkommen Abrahams geschrieben, in dem die ganzen Heiden, alle Völker gesegnet werden sollen. Und er meint hier, wer sich beschneiden lässt, drückt aus, dass dieser Jesus, dass Jesus Christus nicht dieser Nachkomme ist. Er ist nicht derjenige, in dem die Heiden gesegnet werden. sondern er schließt sich dem Volk Israel an und er wartet auf einen anderen. Doch, sagt Paulus, wenn Jesus tatsächlich dieser verheißene Nachkomme ist, dann werden die Neubeschnittenen nichts mehr mit Christus zu tun haben. Vers 4. Sie werden aus der Gnade herausgefallen sein. Das ist ein erschreckender Gedanke. Und für Paulus heißt das nicht, was wir uns vielleicht mal vorstellen, als ob man eine Sünde zu viel oder die unverzeihbare Sünde begehen könnte und Gott damit so beleidigen könnte, dass er keine Chance mehr auf Vergebung hat. Vielmehr heißt es, Gott ganz bewusst zu sagen, ich brauche deine Gnade nicht. Und das ist völlig absurd. Es ist, als ob man zu Gott sagen würde, ja, ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen und mit meiner ganzen Seele und mit all meiner Kraft. Allerdings denke ich, du irrst dich. Du irrst dich, wenn du sagst, ich bräuchte den Tod und die Auferstehung deines einzigen Sohnes, um deinen Segen zu erlangen. Es ist bescheuert. Und deswegen wirkt Paulus' Rhetorik gegen diese Lehrer so extrem. Er sagt es in Vers 7, sie hindern die Galater, der Wahrheit zu folgen. Der Millionär John Jacob Astor IV., der beim Untergang der Titanic starb, soll während der Evakuierung des Schiffes gesagt haben, hier an Bord sind wir sicherer als in so einem kleinen Bootchen. Damit meinte er in einem Rettungsboot. Ja, wie viele Leute haben auf ihn gehört und wurden von ihm überredet, an Bord zu bleiben, bis es endlich zu spät war. Es war Platz für mindestens noch 500 mehr Leute in den Rettungsbooten übrig, als tatsächlich gerettet wurden. Und das ist die Wirkung dieser Beschneidungslehre, sagt Paulus. Da kommt ganz genau auf den Punkt in Vers 8. Was man auch gesagt hat, um euch zu überreden, es kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Diese Lehre kommt nicht von Gott. Egal wie angesehen oder wie wichtig diese Beschneidungslehrer seien, werden sie von Gott wegen ihrer Lehre verurteilt. Und bei diesem krassen Spruch von Entmannung in Vers 12 handelt es sich nicht um einen Ausdruck einfach gedankenloser Wut. Paulus spricht nicht einfach aus Zorn. Er betont die grausame Ironie dieser Irrlehre. Man will durch die Beschneidung für Gott annehmbar werden. Doch tatsächlich wird er wie ein Verschnittener, wie ein Entmannter, wie jemand, der laut dem Gesetz aus der Versammlung Gottes ausgeschlossen ist. Es ist genauso mit diesem Spruch über Sauerteig. Sauerteig konnte unter dem Gesetz ein Opfer infizieren und es verunreinigen. Genauso ist es mit der Beschneidung, ironischerweise. Durch die Beschneidung wird man, meint Paulus, genauso rein in Gottes Augen wie ein Heidenpriester, der in dämonischer Verzückung gerät und sich tatsächlich verschneidet. Und die Galater kannten bestimmt aus ihrer Lebensgeschichte Sekten, in denen genau solchen Dingen gemacht wurden. Sie waren zum Teil vielleicht solchen Sekten angehörig. Und Paulus schreibt in Kapitel 4, dass sie Sklaven der Götter waren, die in Wahrheit keine sind. Aber er meint, sie müssen erkennen, dass auch die Juden Sklaven unter dem Gesetz waren. Gottes Gesetz drückt zwar aus, was Gott von seinem Volk will, es schenkt niemandem die Kraft, Gottes Willen zu tun. Um wahre Freiheit zu genießen, mussten auch die jüdischen Gläubigen durch Jesus freigekauft werden. Trotzdem, dass sie unter dem Gesetz standen, wurden sie Söhne, wurden sie Erben. Nicht deswegen. Wer das Joch des Gesetzes auf sich nimmt, sagt Paulus, hat nur eine Art Sklaverei gegen eine andere getauscht und hat dabei seine Chancen überhaupt nicht verbessert, Gott zu gefallen. Das ganze Ziel der Erlösung durch Christus ist es, dass wir in Freiheit leben. Es ist 2017. Wir predigen den Galaterbrief, das heißt, wir sind, glaube ich, gesetzlich verpflichtet, mindestens einmal pro Predigt Martin Luther zu erwähnen. Und das passt hier ja eigentlich ganz gut. Das Wort für Freiheit ist vielleicht der Grund, warum Luther mit TH geschrieben ist. Früher war es eher Luda oder Lüder. Und Martin hat wohl die Buchstabierung geändert, weil es an das Wort Freiheit, Eleutheria, erinnert. Das ist genau das Wort, das in Vers 1 steht. Und das ist ein Schlüsselbegriff vom ganzen Galaterbrief. Gut, wie soll diese christliche Freiheit denn aussehen? Paulus beschreibt sie, und zwar in Versen 5 bis 6. Wir aber erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist. Paulus betont, dass wir in Vers 5, wir erwarten die erhoffte Gerechtigkeit. Und er hat sich selbst, so wie seine christlichen Mitjuden im Auge, auch sie erwarten die erhoffte Gerechtigkeit, die Hoffnung der Gerechtigkeit, wie es wörtlich im Griechischen steht. Sie orientieren sich auf die Zukunft, nicht auf die Vergangenheit. Die Zukunft bringt nämlich die Wiederkunft Jesu. Und bei dieser Wiederkunft wird offenbar bestätigt, dass sie vor Gott tatsächlich gerecht sind. Dieses Erwarten, das ist keine vage Hoffnung. Es ist kein passives, langweiliges Warten wie auf einem Bus oder sowas. Dieses Verb erwarten, das heißt sehnlich erwarten. Wie Kinder auf Weihnachten warten, wie die Frau eines heimkehrenden Soldaten im Flughafen wartet, bis ihr Geliebter endlich durch die Tür aus dem Sicherheitsbereich kommt und sie ihn endlich mal wieder nach so vielen Monaten umarmen kann. So eine Erwartung erleben wir. Was ermöglicht es, diesen Judenchristen mit so einer Einstellung ihr Leben zu führen? Ist es ihr Status als Mitglieder von Gottes auserwählten Volks Israel? Nein, sie leben, meint Paulus, Kraft des Geistes und aufgrund des Glaubens. Paulus und seine gläubigen jüdischen Brüder haben Gottes Geist empfangen. Paulus wurde selber durch diesen Geist von der Blindheit geheilt. Er wurde dadurch bevollmächtigt, das Evangelium überall in der römischen Welt zu verkündigen. Er konnte durch diesen Geist seine Botschaft durch Wunder bestätigen. Aber am wichtigsten, wie er am Anfang von Römer Kapitel 5 schreibt, besonders ja, in den ersten Versen, dieser Geist bewirkt Hoffnung in seinem Herzen, weil er Paulus überzeugt, dass er in Frieden mit Gott lebt, dass er in der Liebe Gottes steht. Woher haben Paulus und seine Brüder diesen Geist? Es ist durch den Glauben. Paulus ist ja dem auferstandenen Jesus begegnet. Aber er musste diesem Jesus glauben. Er musste Jesus Jünger Hananias glauben, als sie ihm das Evangelium verkündigten. Lest mal wieder Apostelgeschichte 22 und 26. Und das konnte er glauben, trotz, nicht wegen, seinem Eifer für das Gesetz. Ja, was ist denn der Punkt? Genau denselben Geist haben die Galater empfangen. Und zwar durch den gleichen Glauben. Und das kann nur bedeuten, dass auch sie, auch diese Heiden, dieselbe Hoffnung der Gerechtigkeit zu erwarten haben. Und das bedeutet ferner, dass das Judensein überhaupt keinen Vorteil bietet und das Heidensein keinen Nachteil und umgekehrt. Was diese Hoffnung angeht, ist es einfach bedeutungslos, aus welchem Volk man stammt. Wie sieht diese Freiheit aus? Freiheit heißt für Paulus erstens der Botschaft, dass Jesus sich für unsere Sünden hingegeben hat. Damit beginnt er den ganzen Brief. Kapitel 1, Vers 4, dieser Botschaft zu glauben. Zweitens, durch diesen Glauben den Heiligen Geist zu haben und daher sicher zu sein, dass Gott uns als Söhne, sprich Erben, annimmt. Drittens, durch diese Gewissheit, die wir im Glauben haben, eine unbeschreiblich gute Zukunft zu erwarten, sehnlich zu erwarten. Und viertens, aufgrund dieser Hoffnung, die unser Leben prägt, voll Dankbarkeit zu leben und Gott und einander aufrichtig zu lieben. Hört sich ja gut an. Ich kann mir kaum ein besseres Leben vorstellen. Und da bleibt die Frage dann: Warum findet man denn ein Joch der Knechtschaft so reizend? Warum wollen wir ein Joch der Knechtschaft auf uns auflegen lassen? Paulus weiß es. Wenn er die Beschneidung verkündigen würde, schreibt er in Vers 11, wäre das Ärgernis des Kreuzes beseitigt. Und die Botschaft des Kreuzes ist ja ein Ärgernis. Vor allem, weil, ganz ehrlich gesagt, der Glaube demütigend ist. Durch den Glauben gerecht werden, heißt durch die Gnade gerettet werden. Und das bedeutet, dass es für Gott überhaupt kein Glücksfall ist, dass er ausgerechnet mich für sein Königreich gewinnen konnte. Das heißt, dass wir erst dann Söhne und Töchter Gottes werden, wenn wir gestehen, dass wir sonst im besten Fall, wie Jesus selbst es beschreibt in Lukas 17, dass wir unnütze Sklaven waren, dass wir nicht einmal unsere Schuldigkeit getan haben. Und was anders gesehen heißt Glaube, jemandem, einer Person vertrauen, wenn er Dinge verspricht. Und sowas ist kein philosophischer Standpunkt, den man beweisen könnte, logisch oder durch irgendwelche Nachweise. Noch kann man die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, dass diese Person ihr Versprechen hält. Der Glaube ist demütigend. Und das Ärgernis des Kreuzes besteht auch darin, dass die Freiheit, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen einschüchternd ist, oder? Freiheit selbst heißt, wir müssen selber entscheiden, wie wir unsere Zeit verbringen. Freiheit heißt, es gibt keine definierte Mindestleistung, die wir beitragen müssen. Es heißt, dass alles Gott gebührt. Jede Minute, jeder Gedanke, jedes Wort, jeder Cent, jede Körperzelle gehört Gott. Freiheit verlangt von uns Reife. Und Reife kommt, wie Paulus weiter in Römer 5, Verse 3 bis 5 schreibt, durch das Leid. Er schreibt, Bedrängnis bringt Geduld und Geduld Bewährung und Bewährung Hoffnung. Der Glaube ist demütigend und die Freiheit ist einschüchternd. Das Kreuz ist ein Ärgernis. Ich hoffe, es ist offenkundig, dass Paulus kein Antisemit ist. Er hat nichts gegen die Beschneidung an sich. Im Römerbrief betont er, dass das Gesetz, das Israel hatte, tatsächlich heilig, gerecht und gut ist. Aber was er leidenschaftlich ablehnt, ist jede Lehre, die das Ärgernis des Kreuzes beseitigt oder lindert. Inklusive der Idee, dass man durch das Gesetz gerechtfertigt werden kann. Die Sklaverei lockt uns immer wieder an, weil sie die Demut mildert, die der Glaube in uns wirkt. So wie die einschüchternden Ansprüche, die die Freiheit auf uns erhebt. Und deswegen, obgleich ich davon ausgehe, dass wenige hier überlegen, vielleicht zum Judentum zu bekehren, ja, hat dieser Text was zu uns zu sagen? Wir müssen uns die Fragen stellen, was in unserem Leben beseitigt das Ärgernis des Kreuzes für uns? Was gibt es in deinem Leben, das du benutzt, um dich vor der Demut des Glaubens zu schützen? Setzt du Maßstäbe für dich, die nicht Gottes Maßstäben entsprechen? Damit meine ich, ja, als Hinweis, Gott vergleicht dich nicht mit Donald Trump. Auch vergleicht er dich nicht mit Mutter Teresa. Er vergleicht dich mit Jesus Christus. Oder er identifiziert dich mit Jesus Christus. Dank sei Gott. Oder anders gesehen, versuchst du, deinen Glauben auf einer Basis von philosophischen Argumenten oder ja, inspirierenden Geschichten von Wundern oder emotionalen Erlebnissen zu bauen? Das sind alle gute Sachen. Aber die sind nicht die Basis. Die Basis unseres Glaubens ist, Gott hat gehandelt. Gott hat Jesus geschickt, um zu sterben und aufzuerstehen. Und er verspricht uns eine Zukunft. Oder was gibt es in deinem Leben, das du benutzt, um dich vor den Erfordernissen der Freiheit zu schützen? Versuchst du vielleicht, irgendeine Mindestleistung an deiner Zeit oder an deinem Geld oder deiner Gastfreundschaft oder sowas festzulegen? Oder fliehst du von schmerzhaften Situationen wie Konflikten, weil du nicht weißt, wie du mit ihnen umgehen sollst. Oder weil du ganz genau weißt, wie viel Zeit und Kraft sie dich kosten werden. Oder ja, unter den Fragen, wenn dir da nichts gerade einfällt, fällt es dir schwer, Gott zu lieben? Fällt es dir schwer, Menschen auf ganz konkrete Art und Weise zu lieben? Fällt es dir schwer, Dinge für undankbare Leute zu tun? Fällt es dir schwer, ehrlich mit Menschen zu reden, die auf jede Kritik allergisch reagieren? Fällt es dir schwer, die Worte nicht zu sagen, die du sehr gerne sagen würdest? Oder seid ihr mit schwierigen oder unsympathischen oder komplizierten oder ja, einfach langweiligen Menschen zu verbringen? Wenn ja, dann steckt wohl eine Art Knechtschaft dahinter. Eine Art Fleischreligion, wie Paulus das bezeichnen würde. Weil der echte Glaube vor allem durch die Liebe erkennbar ist. Und ich hoffe, dass es auch klar ist, dass solche Gewohnheiten sind nicht gleich Gesetzlichkeit, wie wir uns das meistens vorstellen. Gesetzlichkeit gibt es. Es gibt das in vielen Gemeinden. Aber bei diesen Gewohnheiten sind wir ja genauso nach dem Fleisch gesinnt, wie wenn wir gesetzlich leben. Wir leben so, als ob die gegenwärtige Welt wichtiger ist als die kommende. Wir leben, als ob der entscheidende Faktor in unserer Beziehung zu Gott etwas anderes ist als Jesus und sein Kreuz. Als ob es etwas ist, mit dem wir ohne Jesus klarkommen können. Wenn das Evangelium wahr ist, dann sind wir von dem Bedürfnis befreit, unseren Stolz zu schützen oder unsere Verzweiflung zu lindern. Wenn das Evangelium wahr ist, dann braucht Gott nichts von uns. Vielmehr brauchen wir alles von ihm. Und am besten, wenn das Evangelium wahr ist, dann will er uns nichts vorenthalten, was wir brauchen. Nichts. Wenn das Evangelium wahr ist, dann stimmt es, was Paulus in Römer 8, Vers 18 schreibt. All der Schmerz der Demut, all die Mühe von alltäglichen Liebestaten werden nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Und wenn das Evangelium wahr ist, dann werden wir schon hier und jetzt auf eine Zukunft vorbereitet, in der wir unsere Freiheit wirklich in Anspruch werden nehmen können. Wir werden dann Gott für seine Gnade ehren können, wie es ihm wirklich gebührt. Wir werden einander bedingungslos lieben und schätzen, wie uns Gott schätzt. Wir werden dann jeden Atemzug, jede Tat, jeden Moment der Ewigkeit Gott hingeben als Dankopfer für unsere Befreiung. Das ist die Hoffnung der Gerechtigkeit, die wir erwarten. Das ist die Hoffnung der Gerechtigkeit, die wir gleich durch das Abendmahl im Vorgeschmack einnehmen dürfen. Und das ist alles, was wir brauchen, um dieses Leben hier und jetzt zu verwirklichen. Dank sei Gott. Amen.